Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Zeugen Jehovas erleben in Russland offenbar Folter und Schikane. Seit 2 Jahren ist die Glaubensgemeinschaft verboten und wer die Religion sichtbar praktiziert, muss mit drakonischen Strafen rechnen. Das ist gleich ein Thema in unserer Sendung. Außerdem meldet sich unsere Korrespondentin aus Indonesien, wo im April ein neuer Präsident gewählt wird und die Religion im Wahlkampf eine immer größere Rolle spielt. Und schließlich berichten wir, warum manche Mormonen in den USA an der Mehr-Ehe festhalten. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Glaubensgemeinschaft, die nach eigenen Angaben weltweit etwa 8 Millionen Mitglieder hat. Hierzulande sieht man sie schon mal auf der Straße oder an der Haustür missionieren, zum Beispiel mit ihrer Zeitschrift Der Wachtturm. Kritiker halten die Zeugen Jehovas für autoritär organisiert. In Deutschland allerdings sind sie wie die großen Kirchen als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. In Russland sind die Zeugen Jehovas seit 2 Jahren verboten. Sie gelten dort als extremistische Organisation. Kürzlich wurde der Däne Dennis Christensen von einem russischen Bezirksgericht zu 6 Jahren Straflager verurteilt, weil er als geistiger Führer für die Zeugen Jehovas in Russland tätig gewesen sein soll. Die Situation der Religionsgemeinschaft in Russland bleibt schwierig, wie unser Korrespondent Tilko Gries berichtet, trotz versöhnlicher Worte des Präsidenten.
Es war im Dezember, als Russlands Präsident Wladimir Putin mehrere bemerkenswerte Sätze sagte. Wir müssen Vertreter aller Religionen gleichermaßen behandeln. Dabei sollten wir jedoch auch unser Land und die Gesellschaft, in der wir leben, berücksichtigen. Das bedeutet aber nicht, dass wir Vertreter religiöser Gemeinschaften als zerstörerische oder gar terroristische Organisationen ansehen sollten. Diese Sätze fielen bei einem jährlich stattfindenden Treffen mit dem Menschenrechtsrat, einem Gremium, das beim russischen Präsidenten angesiedelt ist und sich unter anderem mit Menschenrechtsverletzungen beschäftigt. Die Zitate sind auf der Seite des Kremls nachzulesen, allerdings nur schriftlich. Es gibt kein Video, kein Audio. Was der Präsident aber äußert, ist im autoritär regierten Russland von erheblicher Bedeutung. Auf seine Kommentare achten viele Funktionsträger im ganzen Land sehr genau, damit sie so entscheiden, wie es dem Kreml recht ist. Die Zeugen Jehovas sind auch Christen, weswegen sie verfolgt werden, verstehe ich auch nicht, wird Wladimir Putin zitiert. Hatte er in anderen Fällen Ähnliches gesagt, konnte dies früher als eine Botschaft an Gerichte verstanden werden, zeigt Milde. Diesmal aber geschah das Gegenteil, als Anfang Februar der Däne Dennis Ole Christensen zu 6 Jahren Haft verurteilt wurde. Hat sich die Haltung des Kremls wieder geändert oder hat sich das Gericht in Ariol, einer knapp 400 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Stadt, von den Bemerkungen des Präsidenten nicht beeindrucken lassen? Christensen wurde für schuldig erklärt, in der örtlichen Gemeinde der Zeugen Jehovas das Glaubensleben auch dann noch organisiert zu haben, als dies dort längst illegal war. Schon 2016 hatte ein regionales Gericht die Zeugen Jehovas als extremistische Organisation eingestuft und sie aufgelöst. Im April 2017 urteilte das oberste Gericht der Russischen Föderation in Moskau, die Glaubensgemeinschaft gilt landesweit als extremistisch und ihr Besitz wird konfisziert. Das Verbot betrifft mehr als 170.000 Menschen in Russland, von denen die weitaus meisten russische Staatsangehörige sind. Wie sie ihren Glauben in ihren eigenen 4 Wänden leben, können die Behörden zwar kaum überprüfen, aber es ist verboten, sich zu Gottesdiensten oder gemeinsamen Feiern zu versammeln. Seitdem hat es in verschiedenen Städten Durchsuchungen gegeben, wovon in manchen Fällen Videos existieren. Meist erscheinen Beamte des Inlandsgeheimdienstes FSB mit Sturmmasken in Gemeindezentren, sofern es diese noch gibt. Oder sie dringen in Wohnungen von Zeugen Jehovas ein, verhört werde auch nachts, sagt die Menschenrechtlerin Maria Kravchenko. Im letzten Jahr wurden etwa 35 Strafverfahren eingeleitet und es gab etwa 270 Durchsuchungen. So auch in Surgut am Fluss Ob in Sibirien. Dort wurden mindestens 7 Zeugen Jehovas eigenen Angaben zufolge in einer Pause eines Verhörs misshandelt. Einer sitzt in Untersuchungshaft. Ein anderer, ein Feuerwehrmann, wurde entlassen. Staatliche russische Medien berichten über solche Vorwürfe kaum. Anders der Sender Nastajetsche Vremya, der von den Vereinigten Staaten finanziert wird. Dort äußerte sich Artyom Kim, einer der Zeugen Jehovas in Surgut, so. Sie haben mir meine Hände zusammengebunden und mit einem harten Gegenstand auf meine Wade geschlagen. Das tat sehr weh. Dann haben sie mir Elektroschocks verpasst. Auf meine Waden, Beine, zwischen den Beinen hinten. Dann haben sie auf meine Beine Wasser gegossen und auf diese Stellen gab es wieder Elektroschocks. Über seine und die Verletzungen anderer gibt es ärztliche Dokumente. Die zuständige Behörde hat jede Verantwortung von sich gewiesen. Weshalb betrachtet der russische Staat die Zeugen Jehovas als Extremisten? Manch einer verweist auf die in der Gemeinschaft geltenden strengen Verhaltensregeln, dass sie Wehrdienst und Blutspenden ablehnen, dem Staatswesen insgesamt distanziert gegenüberstehen. Aber sie rufen nicht zu Gewalt auf. Alexander Werchowski, Menschenrechtler der Organisation SAVA, vermutete im unabhängigen Sender Dosht, es liegt am Ursprung der Zeugen Jehovas. Diese Organisation hat ihre Zentrale in New York. Ich vermute, angesichts unseres Anti-Amerikanismus ist das ein großer Nachteil für sie. Russland positioniert sich seit Jahren wieder als Weltmacht und Gegenpol zu den Vereinigten Staaten. Das hat Konsequenzen für die Zeugen Jehovas. Hunderte sollen Russland bereits verlassen haben, viele wohl ins benachbarte Finnland. Die mäßigenden Sätze Präsident Putins im Dezember, diese Sätze hat er seitdem nicht mehr wiederholt.
Die Zeugen Jehovas sind in Russland unter Druck. Tilko Gries berichtete aus Moskau. Wenn im April in Indonesien ein neuer Präsident gewählt wird, dann geht es auch um die Frage, wie viel Religion die Politik verträgt. Amtsinhaber Joko Widodo will wiedergewählt werden. Er steht für einen moderaten Islam im größten muslimischen Land der Welt. Doch religiöse Hardliner werfen ihm vor, nicht muslimisch genug zu sein. Der Gegenkandidat Prabowo Subianto hat sich mit ultrakonservativen und islamistischen Kräften verbündet. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt, wie Lena Bodewein gleich berichten wird. Die lange Tradition religiöser Toleranz scheint verdrängt zu werden von einem zunehmend strengen Islam.
Lebih cantik dari cadar dirimu.
Es begann mit einer Modenschau, um die Schönheit und traditionelle Eleganz der indonesischen Mode zu feiern, trug Sukmawati Soekarnoputri bei der Indonesian Fashion Week im vergangenen Frühling ein Gedicht vor, Ibu Indonesia, Mutter Indonesien. Das Werk hat die Tochter des Staatsgründers Soekarno schon 2009 verfasst, aber erst jetzt sorgten seine Zeilen für Aufruhr.
Gerai tekukan rambutnya suci. Ihr geschlungener Haarknoten ist schön, schöner als dein bedeckender Gesichtsschleier. Ich kenne die Scharia nicht, aber ich weiß, dass der Klang von Mutter Indonesiens Hymne wunderschön ist, viel schöner und bezaubernder als euer Ruf zum Gebet.
Ein Sturm der Empörung brach über die Dichterin herein, in den sozialen Medien und auch in der realen Welt. Es gab Demonstrationen, muslimische Organisationen erstatteten Anzeige gegen sie. Indonesien hatte den nächsten großen Blasphemiefall. Und ein weiteres Beispiel dafür, wie sich das gesellschaftliche Klima in dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt verändert. Hat die einst gerühmte religiöse Toleranz Indonesiens ein Ende?
I will say yes. The trend is there.
Ich würde sagen, ja, der Trend besteht.
Die junge Indonesierin Jessica hat in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Ihre politische Analyse zeichnet kein gutes Bild von der indonesischen Gesellschaft.
Even if you see in the social media now,
allein in den sozialen Medien gibt es so viele Gerüchte, Lügen und Hassnachrichten. Es gab immer schon religiöse Toleranz sowie Intoleranz. Aber durch die sozialen Medien ist es für die Hassprediger so leicht geworden, Gehör zu finden, über Twitter oder WhatsApp ihre Lügen zu verbreiten.
Die Einheit in Verschiedenheit hat dem riesigen Staat Indonesien bisher einen Religionsfrieden garantiert. Von den 255 Millionen Einwohnern sind mehr als 200 Millionen Muslime. Der Islam ist aber keinesfalls Staatsreligion. Mit Islam, Christentum, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus gibt es 5 offiziell anerkannte Religionen. Und zu einer muss sich sogar jeder Indonesier offiziell bekennen. Inoffiziell folgen viele aber auch noch ihren alten animistischen Traditionen. Sie verehren ihre Ahnen, sie glauben an Geister, an die belebte Natur. Für viele Volksgruppen, die auf den zigtausend Inseln des Archipels leben, ist das Teil der Tradition. Für die Jungpolitikerin Manohara ist es diese Vielfalt, die Indonesien ausmacht.
Es ist doch so. Indonesien war immer das Land mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt und ich war immer stolz auf die Tatsache, dass wir trotzdem so extrem tolerant waren. Und jetzt läuft es in die falsche Richtung. Rückwärts im Grunde.
Kembali di Denpasar selain insiden terbaru ledakan
Es war an einem Sonntagmorgen im Mai vergangenen Jahres. In Surabaya, Indonesiens zweitgrößter Stadt im Osten von Java, machte sich eine Familie mit 2 kleinen Töchtern, 2 Söhnen und den Eltern auf den Weg, um Christen zu töten. Der Vater sprengte sich in einem Auto vor einer Kirche in die Luft. Die beiden Söhne fuhren mit Sprengstoffrucksäcken auf einem Moped kurz vor Gottesdienstbeginn in den Vorhof einer Kirche. Die Mutter ging mit den Mädchen in ein drittes christliches Gotteshaus und mischte sich unter die Menge der Gottesdienstbesucher. Unter ihren Niqabs trugen alle 3 Bombenwesten und zündeten sie. Insgesamt 13 Menschen starben. Bei den Vorbereitungen für ein Attentat starb am selben Tag eine 4-köpfige Familie in ihrer Wohnung. Ihre Bomben waren explodiert. Die Taten gehen aufs Konto der Jemaat Ansharu Daulah, kurz JAD. Die Terrororganisation wird schon für andere Anschläge in Indonesien verantwortlich gemacht, auch in der Hauptstadt Jakarta.
The bombings do not appear to have been centrally directed by JAD.
Aber die Attentate scheinen nicht von der JAD zentral dirigiert worden zu sein. Die Anschläge von Surabaya scheinen eben auch nur von diesen Familien geplant worden zu sein und nicht von einer breiten JAD-Basis. Ich glaube also nicht, dass es einen Trend zu Familien-Selbstmordattentaten geben wird.
Vor mehr als 40 Jahren, 1977, kam Sydney Jones zum ersten Mal nach Indonesien. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, dieses Land zu verstehen.
Ich glaube, wir sehen ein Land, das ganz anders ist als das Land, in das ich 1977 gekommen bin. Es ist ein viel konservativeres Land, eines, in dem Islamisten eine immer stärkere Stimme bekommen, aber eines, in dem die Verpflichtung zum Pluralismus immer noch sehr lebendig ist.
Indonesien am Scheideweg zwischen religiöser Toleranz und strengem Islam, Lena Bodewein berichtete. Musik
Wir kennen sie als Mormonen. Sie selbst bezeichnen sich als Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Seit dem Jahr 1890 haben die Mormonen die Mehrehe aus ihren Glaubenssätzen gestrichen. Doch heute, mehr als 100 Jahre später, leben im US-Bundesstaat Utah Schätzungen zufolge noch immer 20.000 bis 30.000 praktizierende Polygamisten, zumeist in abgeschiedenen Siedlungen. Ihre Art zu leben beflügelt offenbar die Fantasie von Filmemachern. Zumindest gibt es mittlerweile mehrere US-Serien und auch Dokumentationen über diese Familien, in denen ein Mann mit mehreren Frauen und zahlreichen Kindern zusammenlebt. Tim Baumann berichtet über die mormonische Mehrehe im Fernsehen und die Frage, welche Glaubensüberzeugungen dahinter stehen.
Hey. Hallo, Schatz. Der Hackbraten braucht noch 10 Minuten.
Hört sich gut an.
Wenn Bill Hendrickson von der Arbeit nach Hause kommt, begrüßt er zunächst seine Frau Barbara.
Hey, Buddy Boy. Wo ist deine Mama?
Hallo, Schatz.
Da steckst du.
Dann seine Frau Nicolette.
Hi.
Hallo.
Ben, Sarah, Essen ist fertig.
Kartoffelsalat.
Ja?
Und schließlich seine Frau Marge. In der US-Dramaserie Big Love verfolgen die Zuschauer, wie die Hendricksons ihren Alltag bestreiten. Stets um Geheimhaltung ihrer Familienkonstellation bemüht. Denn ein Ehemann mit 3 Ehefrauen und 7 Kindern, das ist nicht nur unkonventionell, sondern in den USA auch illegal. Dennoch bietet Big Love die Möglichkeit, sich mit dem Protagonisten zu identifizieren. Denn die Serie des amerikanischen Edel-TV-Anbieters HBO nimmt sich deutlich mehr Zeit für alltägliche Konflikte als für religiöse Dispute. So gewinnt das Publikum allerdings weniger Einblicke in die religiösen Überzeugungen der Hendricksons als in ihr Sexualleben.
Oh, Gott.
Nicht schlecht.
Margie ist heute dran.
Naja, das war ja nicht geplant.
Von dogmatischer Religiosität bleiben die Hendricksons aber nicht ganz verschont. So hat die Familie viel Ärger mit Bill und Nicolettes fundamentalistischer Verwandtschaft aus der Polygamistensiedlung Juniper Creek. Hier werden die dunklen Seiten der Polygamie in düsteren Farben gezeichnet. Die meisten Mitglieder der Gemeinde sind arm, der despotisch herrschende Prophet Roman Grant erinnert an einen Mafia-Boss und weist seinen Schäfchen nach Belieben Häuser, Geld und Frauen zu. Und er selbst will mit über 70 Jahren auch nochmal heiraten, die 15-jährige Rhonda.
Es ist eine voreheliche Verbindung. Das wird jetzt so genannt. Erst wenn ich 16 bin, heirate ich. Liebst du ihn? Unsere allergrößte Freiheit ist Gehorsam, oder?
Dabei orientiert sich Big Love am realen Vorbild von polygamistischen Kirchen wie der FLDS, der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, deren Oberhaupt Warren Jeffs eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, wegen Beihilfe zur Vergewaltigung und Verführung Minderjähriger. Die FLDS ist aber nicht mit der LDS zu verwechseln, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Denn in dieser mit Abstand größten und bekanntesten der mormonischen Denominationen ist die Vielehe seit 1890 nicht mehr geduldet. Wie die Vielehe in den Mormonismus gekommen ist, erklärt Hans-Gerald Hödel. Er ist Religionswissenschaftler und forscht an der Universität Wien zum mormonischen Glauben.
Der zentrale Text für die Einführung der Polygamie ist in Lehre und Bündnisse Nummer 132. Lehre und Bündnisse ist eine Sammlung von Offenbarungen, die allermeisten an Joseph Smith.
Joseph Smith ist der Stifter dieser Religionsgemeinschaft. Ihre Tradition besagt, dass Smith im Jahr 1823 im US-Bundesstaat New York 2 goldene Platten gefunden habe. Darauf zu lesen ein neues Evangelium, das Buch Mormon. 20 Jahre später, im Abschnitt 132 seines Buchs Lehre und Bündnisse, stellt Smith Gott die Frage, warum einige der biblischen Figuren mehrere Frauen haben durften, etwa Abraham oder König David.
Und die Antwort bezieht sich auf 2 Dinge. Zunächst einmal auf die Bindegewalt, die Jesus den Aposteln übergeben hat, respektive Petrus.
Mit der Bindegewalt ist gemeint, dass nur mormonische Priester als Nachfolger der Apostel gültige Bünde und Verträge schließen können. Solange die Ehen ordentlich im Tempel gesiegelt würden, sei es in Ordnung, wenn ein Mann mehrere Frauen habe. Allerdings ahnte Religionsgründer Joseph Smith wohl, dass diese Anordnungen seine Ehefrau nicht begeistern würden.
Am Schluss wird dann Emma Smith darauf angesprochen, dass sie mit diesen Ordinanzen einverstanden sein soll. Also in gewisser Weise könnte man den Eindruck haben, dass Joseph Smith seine Praxis der Vielehe hier durch eine Offenbarung legitimiert hat seiner Ehefrau gegenüber.
Wenig Begeisterung löste die Vielehe auch bei der US-Regierung aus. Nach jahrzehntelangem Druck brachte diese die Mormonen dazu, die Praxis der Polygamie im Jahr 1890 aufzugeben. Das führte zur Spaltung der Kirche und daraus gingen jene Denominationen hervor, die bis heute die Vielehe praktizieren, zumeist im Verborgenen. Eine dieser abgeschiedenen Gemeinden haben die Filmemacher einer Netflix-Dokumentarserie besucht.
Die Rockland Ranch in der Wüste Utahs. Hier leben 14 Familien, die ihre Häuser in den mächtigen Sandsteinfels gesprengt haben.
Zwar legt auch Three Wives, One Husband, drei Ehefrauen und ein Ehemann, viel Gewicht auf Alltagsthemen, etwa die Frage, wie die Frauen mit ihrer Eifersucht umgehen. Aber durch den dokumentarischen Charakter und die ruhige Interviewführung vermittelt Three Wives, One Husband ein intimes und wenig wertendes Bild des Alltags auf der Rockland Ranch. Zudem versucht die Doku-Serie, die religiösen Hintergründe der Polygamie darzustellen, zumindest in Grundzügen. So erzählt der dreifach verheiratete Abel Morrison, Vater von 11 Kindern.
Das letztendliche Ziel der Vielehe ist es, wie Gott zu werden. Denn auch er muss sich um so viele Menschen kümmern. Und wir leben das im ganz Kleinen. Als Großfamilie mit sehr vielen Kindern üben wir uns quasi darin. Unsere Hoffnung ist es, unsere eigene Welt zu bevölkern und wie Vater und Mutter im Himmel für unseren kleinen Planeten voller Kinder zu sein.
Dass ein Mensch zum Gott seines eigenen Universums werden könne, sei irritierend für nicht-mormonisch geprägte Christen, sagt Hans-Gerald Hödel. Denn der mormonische Glaube
unterscheidet sich in der Kosmologie und in der Gotteslehre sehr stark von den meisten anderen christlichen Kirchen, indem angenommen wird, dass es eine von Ewigkeit her existierende Materie und einen von Ewigkeit her existierenden Geist gibt, keine Schöpfung aus dem Nichts, und der Gott dieses Universums ist nur ein sehr weit entwickelter Geist, der mit seiner Frau im Himmel Kinder gezeugt hat.
Diese Kinder sind die Menschen, und indem sie Gott nacheifern, können auch sie zu Göttern ihrer eigenen Universen werden. So predigte das zumindest Brigham Young, nach Joseph Smith der zweite Präsident und Prophet der Mormonenkirche. Diese Vorstellung sei aber nicht kanonisch festgeschrieben, so Religionswissenschaftler Hans-Gerald Hödel.
Die Kirche ist sehr vorsichtig damit, Dinge, die irgendjemand einmal gesagt hat, von den Aposteln oder von den Präsidenten als göttliche Offenbarung anzusehen und auch als kanonisch oder bindend anzusehen, was natürlich auch dazu führt, dass es eine gewisse Flexibilität in der Anpassung der Lehre an die entsprechenden Zeitumstände gibt.
Und so bewegen sich die Serienformate über jene Mormonen-Minderheit, die weiter polygam lebt, vorsichtig auf diesem unsicheren Terrain. Ihre Stärken liegen in anderen Bereichen. Die Dramaserie Big Love setzt den polygamen Alltag der Henriksons so ein, dass sich eine spannende Geschichte um Macht, Geheimhaltung und Doppelmoral entfalten kann. Und auch die Doku-Serie Three Wives, One Husband zeichnet sich nicht durch theologische Tiefe aus, bietet aber immerhin einen gut gemachten Blick auf ein überraschend fremdartiges Kulturphänomen im Herzen der USA.
Der Mann als zeugender Gott. Über die mormonische Vielehe war das Tim Baumann. Und das war Tag für Tag, Ihr Magazin mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten meldet sich hier mein Kollege Georg Ehring mit der Sendung Marktplatz. Heute zum Thema genussvoll zuckerkrank. Es geht um Ernährung und Lebensstil bei Diabetes. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.